Zwischen Lust und Last. Wie Pornos unsere Paarbeziehung beeinflussen. Das ist das Thema für heute.
Paripuls, ein Podcast von Paarberatung und Mediation im Kanton Zürich. Mit der Imma Vidal und dem David Siegenthaler.
Ich bin Imma Vidal und heute dabei als Gast Werner Huwilder von der Beratungsstelle Zürich. Hoi Werner.
Hoi Imma.
Und wie immer der David Siegenthaler.
Hallo.
Heute habe ich eine Geschichte mitgebracht von Julia und Marco.
Julia 41 und Marco 43 leben in einer 3,5-Zimmer-Wohnung in Uster im Kanton Zürich. Sie sind seit über 8 Jahren ein Paar, sind kinderlos, aber haben gemeinsame Zukunftspläne. Die Julia arbeitet als medizinische Praxisassistentin in ihrer Gemeinschaftspraxis. Der Marco ist selbstständiger Grafikdesigner mit Homeoffice. Die Julia ist eine lebensfrohe, zugewandte Frau, die gerne joggt, gerne Krimis liest und viel Wert auf kleine Alltagsgesten legt. Der Marco, der ist eher ruhig. Er liebt Musik, spielt Gitarre und verbringt viel Zeit vor dem Bildschirm, sei es für Kundenprojekte oder zum Entspannen. Lange haben beide ihre Beziehung als stabil empfunden. Auch ihr Sexualleben beschreiben sie als lebendig und ausgewogen. Aber dann ist es zu einem Moment gekommen, wo für die Julia alles verändert hat. An einem gewöhnlichen Wochentag ist sie früher als erwartet heimgekommen. Sie hat auf dem Heimweg spontan ein Dessert beim Migros gekauft, um Marco eine kleine Freude zu machen. Als sie die Wohnung betreten hat, hat sie leisliche Geräusche aus seinem Büro gehört. Ohne sich etwas dabei zu denken, hat sie die Türen geöffnet und ist auf ein Bild getroffen, das sich in ihrem Kopf eingebrannt hat. Der Marco ist halbnackt vor einem Bildschirm gesessen und hat sich offensichtlich Pornos angeschaut. Die Julia beschreibt später, wie sie innerlich erstarrt ist. Sie hat sich überrumpelt gefühlt, verletzt, fast demütigt. Ohne ein Wort hat sie sich umgedreht und das Zimmer verlassen. Der Marco ist ihr sofort nachgelaufen, hat versucht, sich ihr zu erklären. Aber die Julia hat in dem Moment nicht zuhören. Sie hat sich verletzt gefühlt, verunsichert und vor allem zu tiefst abgewertet. In den Tagen und Wochen nachher sind immer wieder Auseinandersetzungen entbrannt. Die Julia hat offen von einem Vertrauensbruch geredet und hat das Gefühl, dass der Marco ein Suchtverhalten zeige. Sie sagt, sie könne die Bilder nicht vergessen, die Bilder verfolgen sie, auch beim Sex. Sie fragt sich, ob sie ihm nicht mehr genüge, ob sie nicht mehr attraktiv genug sei, ob er sich insgeheim nach etwas völlig anderem sehne. Der Marco aber versteht die Aufregung nicht. Für ihn ist es doch völlig normal, dass Männer Pornos schauen. Das machen doch alle, sagt er. Er verneint, dass er süchtig sei und sieht sein Verhalten nicht als Problem oder gar als Betrug. Die Julia aber zweifelt an ihm, an sich und zunehmend auch an der Beziehung. Ist ihre Sexualität doch nicht so erfüllt gewesen, wie sie gemeint hat? Hat sie etwas übersehen? Oder ist sie einfach naiv?
Das ist die Geschichte von der Julia und dem Marco. Was geht euch durch den Kopf, wenn ihr das so hört?
Also, was bei mir durch den Kopf geht, ist, es fällt auf die grosse Verletztheit von der Julia, die kommt. Und auf der anderen Seite der Marco, der kein Verständnis und offenbar empathisch, dass er nicht kann mitgehen mit ihr, dass er die Verletzung ausgelöst hat, einfach wie er das normal findet. Mhm. Das ist so der erste Impuls, wenn ich das höre. Mhm.
Was mir auffällt, und das Muster sehe ich oft, wenn es zu grossen Verletzungen kommt, ist, dass man es wie auch probiert, sich zu erklären. Oder? In dem Schmerz probiert man irgendwie Sinn aus dem zu machen. Und eine Form zum Sinn ausmachen ist dann auch das Pathologisieren sofort. So. Also jetzt auch bei anderen Themen, wo man schnell mal das Gefühl hat, ah, das ist eine Sucht oder das ist eine Asexualität oder das ist eine Übersexualität oder du bist sexsüchtig, du bist pornosüchtig. Dass man es wie einfach ganz schnell probiert, sich so zu erklären, zum Sinn aus der Situation zu machen.
Mhm. Pathologisieren ist eins und bagatellisieren ist das andere. Oder? Das ist das, was wir immer wieder sehen in so Situationen. Jetzt aber, oder Pornografie scheint ein grosses Thema zu sein in Paarbeziehungen, aber es wird praktisch nicht darüber geredet, außer man wird verwünscht dabei. Das ist so der Moment, wo ich es zu hören bekomme in der Paarberatung. Aber sonst höre ich über das Thema relativ wenig so im öffentlichen Raum generell. Wie ist das? Gibt es Forschung? Gibt es Fakten? Gibt es irgendetwas, was wir wissen zu dem Thema?
Also es gibt Forschung, von der Universität Zürich Forschung dazu. Die Schwierigkeit ist ja bei diesen Forschungen immer, wie aussagekräftig sind die Resultate, die rauskommen.
Das ist immer die Frage, mit welcher Frage steigst du ein?
Mit welcher Frage steigst du ein und wo wird manchmal werden Zusammenhänge hergestellt, die vielleicht gar nicht so sind. Also es ist nicht ganz einfach, aber Forschung zeigt, das Thema Pornografie kann etwas belebend sein in Paarbeziehungen. Es kann etwas sehr belastendes, problematisch sein oder es kann auch wie keine spezielle Auswirkung haben. Also,
Ich kenne auch ein paar Studien dazu, die werde ich dann auch in die Shownotes tun, wo sie auch sagen, es ist vor allem dann ein Problem, wenn es eben versteckt ist oder wenn unterschiedliche Haltungen zu Pornos da sind in der Beziehung. Wiederum, wenn ähnliche Haltungen da sind oder es auch offen geteilt wird, kann es neutral bis auch positiv sein für das Paar selber.
Weiss man etwas über Geschlechteraufteilungen, über das Alter, ob in Beziehungen oder nicht in Beziehungen?
Es gibt verschiedene Untersuchungen, die aufzeigen, dass Männer in der Tendenz mehr Porno schauen als Frauen. Frauen holen auf, das sind so andere Resultate daraus. Und nachher wird es ein bisschen schwammig.
Ja, und es gibt auch, ich habe noch geschaut, was ist denn auch die grösste Studie, die je durchgeführt worden ist in diesem Bereich. Und es gibt eine von Frankreich, von Sommet und Behrend, die ist 2022 veröffentlicht worden. Da hat man über 100'000 Leute gefragt,
hey, wow, das ist viel, ja.
Wie ist das bei euch? Und man hat so rausgeschaut, wenn eine höhere Frequenz da ist als der Durchschnitt von Pornokonsum, das habe ich dann auch nochmal ein bisschen müssen recherchieren, wie, was ist denn das jetzt überhaupt, wenn man sagt, anscheinend so zwischen 3 bis 5 Mal am Tag Pornokonsum wird, dann scheint es im Geschlecht.
Das wäre die Norm, 3 bis 5 Mal am Tag?
Nein, das ist eben über der Norm, Entschuldigung. Okay. Ja, genau, das ist dann wie über der Norm, dass anscheinend bei den Geschlechtern unterschiedlich sich auswirkt, wo man wie sagt, beim Machen sein, dass so Selbstkompetenz, die Funktion von der Sexualität und auch Befriedigung wie auch abnimmt. Also dass auch Selbstbewusstsein darunter leidet. Und umgekehrt, bei den Frauen, wenn die das machen, Tendenz eher da ist, dass sie sich sexuell kompetenter fühlen, sexuell mehr Lust zeigen können. Und das Interessante ist, dass die Pornos, die geschaut haben, die sind von Männern für Männer produziert worden, haben aber einen negativen, in der Tendenz, wenn man über dem Durchschnitt konsumiert, einen negativeren Effekt für die Männer und eher einen positiveren für die Frauen.
Spannend. Jetzt im Fall von der Julia und dem Marco, oder? Also das scheint ja ein riesen Impact gsi zu sein. Also die ist dort reingelaufen, hat das gesehen und der hat's gerade irgendwie, die ist gerade irgendwie vom Stühle gefallen. Was denken ihr zu dem? Was ist da passiert? Warum ist das so schwierig für sie?
Also ich gehe davon aus, dass sie vorher nie darüber geredet haben, weder über Pornografie noch über Selbstbefriedigung, ob das ein Teil ist von der Sexualität in der Beziehung, also auch der Solosex. Und dass sie das nie gedacht hat, dass ihre Marco Porno konsumiert.
Alle, nur er nicht. So. Also nicht alle, aber viele. Also, weißt du, das Bild, oder? Das ist ja etwas, wo man viel darüber redet, aber denkt, sie hat wirklich das Gefühl gehabt, das kann gar nicht sein.
Ja, wenn sie denkt, das kann gar nicht sein, dann kommt sie ins Zimmer und die Sexualität wird ihr so durchgeschlätzt. Dann ist sie wie auch vielleicht ein bisschen schockiert in dem Moment, eben weil sie es nicht erwartet hat. Und dann kommt ja noch eben darauf auf, wie tut sie es interpretieren, wie tut sie es werten, wo sie ja anscheinend sehr schnell, ich vermute auch, einen Vergleich gibt zu ihr, oder? Wo sie wie auch sich jetzt mit den Frauen, die da so performen, vergleichen, wo vielleicht jünger sind, die vielleicht mehr Lust zeigen, die vielleicht schlanker sind. Es könnte ein Teil sein von der Verletzung.
Wenn sie länger darüber nachdenkt hat, vielleicht, oder? Aber so im ersten Moment war es wahrscheinlich wirklich so das gewesen, da gibt es etwas, was ich gar nicht weiss.
Wo ich nicht kann einordnen kann, ein Stück weit. Oder?
Wo ich nicht weiss, für was das steht.
Genau.
Ich frage mich auch, ob es dann fast eine Grenzverletzung für sie ist, oder? Weil sie mit Sexualität konfrontiert wird in einem Moment, wo sie eigentlich nicht bereit ist dafür.
Ja.
Ist möglich. Also sie hat ja auch körperliche Reaktion gezeigt, sie redet von Erstarrung. Also da ist ein Schockmoment passiert, wo ihr im Körper sitzt.
Also eine Angstreaktion, oder? Erstarrung spricht für Angst, so das Nervensystem, das aktiviert ist.
Was hat Angst gemacht? Was meinst du dazu, Werner?
Müsst nachfragen schlussendlich, aber so ein bisschen zum Spekulieren. Schon Was heisst das für mich? Oder sie hat sich das auf sich bezogen. Sie hat nicht gefunden, er hat da seine eigene Welt und ich bin Teil von der Paarwelt mit ihm zusammen. Sondern sie hat sich das offenbar direkt auf sich bezogen und hat sich ja abgewertet gefühlt und verunsichert. Also das ist das, wo sie drin interpretiert hat. Mhm.
Ja, also die Abwertung, die dann wie auch als Gefahr wahrgenommen worden ist.
Es kann eine Gefahr sein, aber es kann auch grundsätzlich finden, hey, wo ist mein Stellenwert, wenn du solche Sachen konsumiert hast. Und ich weiss jetzt aufgrund von der Geschichte nicht, ist es ihr mehr um den Pornokonsum gegangen oder ist ihr mehr darum gegangen, überhaupt, dass er Selbstbefriedigung macht.
Ja.
Oder darum, dass er nicht darüber redet. Weißt du, dass es etwas gibt, was sie so gar nicht weiss. Oder? Ich kann mir auch vorstellen, dass eine Angst auch ist, ich lebe da mit jemandem zusammen, der einen Teil in sich hat, wo ich keine Ahnung habe, wer ist das überhaupt, oder? Mhm. Also das könnte auch noch etwas sein, wo Angst einflößen kann sein.
Das glaube ich auch, das ist ein wichtiger Aspekt. Das ist ein Beschreib, also sie kann das auch in Wort fassen, also quasi, genau. Wer bist du? Mhm.
Oder? Und ein weiterer Teil ist auch noch, dass manchmal das auch so als du bist jetzt fremdgegangen gewertet wird. Mhm. Ja, du hast da Sexualität gelebt ohne uns. Außerhalb von der Beziehung.
Das wäre so der Teil, wo ich tue mich schwer damit, dass du Solo-Sex hast mit dir selber. Ja. Genau, dass man das schon als wie Betrug interpretiert.
Genau.
Du, warum, was meinen die, wieso hat der Mann so gar nichts erzählt? Warum ist das so etwas versteckt?
Weil, und da gibt es auch Untersuchungen, dass eigentlich der Regel ist, als Männer das nicht erzählen. Also, wenn Männer und Frauen Porno konsumieren, machen das Frauen eher auch transparent und erzählen davon und Männer machen das eher heimlich.
Mhm. Sicher auch Scham dabei, kann ich mir vorstellen.
Ist bestimmt auch Scham dabei, weil manchmal halt auch Bilder konsumiert sind, werden, wo sich Männer dann überlegen, wäre das beziehungskompatibel quasi, wenn das bekannt würde.
Also Männer erzählen es weniger. Einerseits, weil sie sich Sachen anschauen, wo sie nicht wissen, ob sie das überhaupt in ihrer Beziehung haben oder weil sie nicht wissen, ob die Frauen damit leben könnten, wenn sie eine Seite von sich würden zeigen. Also weißt, ein Teil, denke ich, könnte ja der sein, da läuft wilder, ungestümer Sex, absolut im grünen Bereich und ich will in der Beziehung haben wir so den Kuschelsex und ich will nicht, dass sie so den wilden, archaischen Teil. Ich meine, wenn er sich Sachen anschaut, die wirklich so an der Grenze sind, auch von Abwertung und also das ist nochmal eine andere Geschichte, finde ich, aber auch so normaler Sex, würde ich jetzt sagen, was ist schon normal, aber einfach wo aber wie ein Aspekt hat, der wie nicht in ihre Paarsexualität passt, meinst du so?
Ich glaube, Männer fürchtet sich ein Stück weit nachher all diesen Fragen und Erklärungen, die eingefordert werden. Also, was schaust du da? Wieso schaust du das? Wieso hast du nie etwas da gesagt? Das würde mich allenfalls sogar auch noch interessieren.
Und das wäre noch angenehm, oder? So, wenn sie auch noch interessiert wären.
Das wäre noch angenehm, aber so in der Hypothese der Männer, dass das dann eher zu schwierigen Paarsituationen führt, die anstrengend sind.
Ja, also wieso soll ich überhaupt das Fenster oder das Problem aufmachen, wo gar keins ist, wenn man nicht darüber redet?
Und dann erklären sie sich dann so, wie der Marco auch, dass er sagt, das machen die alle, das ist ja keine Sache. Also, aber offenbar wissen sie ja schon, sonst könnten sie ja darüber reden. Oder? Also der Marco muss ja gewusst haben, dass das etwas ist, wo er nicht darüber reden will, weil es allenfalls grenzwertig ist und erzählt darum nicht. Wieso ist es denn so schwierig, wenn sie so viele Fragen stellt? Es könnte ja auch interessiert sein, oder? Könnte ja auch sein, dass die Frau findet, hey, erzähl mir mehr, das ist noch spannend oder komisch. Also jetzt, gut, nach der Reaktion von der Julia vielleicht jetzt nicht mehr, aber vielleicht, wenn er von Anfang an ein bisschen erzählt hätte, wäre es vielleicht anders gewesen.
Wäre möglich, da müssen wir ein bisschen mehr über die Paardynamik sonst auch in der Beziehung wissen von dem Paar. Und das andere ist, glaube ich, viele Männer, also vor allem auch im Thema Sexualität, Selbstbefriedigung, Pornokonsum, die machen sich gar nicht so viel Gedanken. Oder die machen, weil es funktioniert. Und sie quasi ihr Ziel erreichen. Und wenn dann so Fragen kommen, ja, warum? Und so, wo sie in Erklärungsnotstand ein Stück weit kommen. Eben, man macht so und ich habe es immer so gemacht. Und eigentlich habe ich mich gar nicht mehr überlegt.
Und wenn man sagt, man macht es immer schon so, dann kann es manchmal schon sein, dass man es in jungen Jahren konsumiert hat, oder? Mhm. Und dann entwickelt sich auch da wieder eine Normalität. Und es ist wie so ein Ritus oder etwas Rituelles, das ich wie so wiederhole für mich selber. Und dann, wieso sollte ich das ändern, oder? Ist ja normal. Mhm.
Das Thema Scham, vorher hast du gesagt, Scham. Wieso Scham?
Scham, denke ich, kommt dann auf, wenn das Thema Sexualität eher tabuisiert ist, mal grundsätzlich, oder eben wenn Inhalte konsumiert werden, wo ich das Gefühl habe, das würde schwierig werden, wenn das bekannt würde.
Und die müssen ja nicht einmal super dramatisch sein, die Inhalte, oder? Das könnte ja sein, dass einfach dass wir zwei Leute dabei sind oder dass vielleicht sogar mal Oralverkehr haben statt nur Geschlechtsverkehr.
Genau, oder Analverkehr ist auch so ein grosses Thema. Wenn Sie mal gehört haben, Ihre Partnerin, der Partner von jemandem hat das nicht gern selber und ich konsumiere das aber nachher in der Porno, oder? Dann kommt Scham auf.
Mhm. Also dort wird Scham, wenn man wie merkt, das ist nicht konform mit dem, was in der Beziehung akzeptiert wird, oder weil du für dich einfach wie belastet die eine eingängte Sicht auf Sexualität hast, nicht so gelernt hast, über Sex zu reden, dass Sex okay ist, dann kommt die Scham. Mhm. Was macht denn der Konsum von Pornografie? Oder ich stelle mir jetzt vor, du sagst, über der Norm 3 bis 5 Mal am Tag. Also es ist ja schon sehr viel. Das wäre ja, die Norm tönt dann schon nach viel. Das wäre dann, also 1 bis 2 Mal am Tag wäre ja dann schon in der Norm, oder? Ich stelle mir vor, wenn du so vor einem Bildschirm bist, mit so viel Ladung, oder mit so vielen Bildern, dann macht doch das etwas auch mit deiner eigenen Sexualität.
Also ich glaube, das muss man ein bisschen relativieren. Also schauen, ja, aber das ist ja nicht immer mit sexueller Erregung und Selbstbefriedigung verknüpft. Mhm. Also man weiss ja, dass aus den Zugriffszahlen von der Pornoseite, die steigen ja zu der Bürozeit massiv an. Also es gibt ganz viele, die auch während der Arbeit Porno konsumieren, ohne Selbstbefriedigung. Also es ist auch eine Form von anderen schauen, ich weiss auch nicht, YouTube-Video über den neuesten Mercedes oder. Also es kann auch eine Routine werden, die gar nicht mehr verknüpft ist direkt mit Sexualität.
Also dass man das einfach schaut wie eine Dokumentation?
Nein.
Okay.
Ja, auch da gibt es wieder einen Teil von der Studie, die sagen, das kann auch mein sexuelles Skript verändern. Oder? Also wenn ich schon ab jungen Jahren das schaue und dann die Idee habe, aha, als Mann muss ich jetzt da eine Stunde lang Penetration geben und so funktioniert das und die haben alle so grosse Penisse und so kleinere gibt es gar nicht. Ja? Mhm. Weil vielleicht kleinere gar nicht so interessant sind für Pornos. Und dort kommt dann vielleicht auch ein Bild auf, wo eben auch Selbstbewusstsein leiden kann vom Mann. Oder wenn man sagt, was war es gewesen? Penetration, der Durchschnitt ist, glaube ich, 2 Minuten 35 oder 2 Minuten 50. Und dann, wenn man Porno schaut, ist es meistens schon länger.
Mhm. Die stehen stundenlang, oder?
Ja. Mhm.
Und auch auf Frauenseite, oder? Was man alles anbieten muss als Frau. Also
genau.
Gibt es gute Untersuchungen. Also umso früher als man anfängt, umso problematischer ist, weil man auch nicht mehr gut kann das Ganze einordnen. Oder? Wir lernen ja quasi beim Bildmaterialkonsum, wenn wir Filme schauen, irgendwie, wir schauen einen Actionfilm und die verschiessen sie einander. Da kann ich ja nicht raus und habe das Gefühl, ich verschiesse jetzt auch. Mhm. Und in der Pornografie, der Sexualität kann es sein, dass das eben kippt, dass man so wie das Gefühl hat, so müsste es sein, das müsste ich eigentlich auch machen. Und das ist das Problematische. Vor allem bei häufigem Pornokonsum, dass dann Bilder kippen quasi.
Mhm. Und gerade wenn man sich ja nicht darüber austauscht, hey, wie ist das denn bei dir? Wie lange hast du Penetration? Mhm. Ist ja nicht so ein öffentliches Thema, wo man so unter Kollegen so schnell mal bei einem Bier am Abend diskutieren. Mhm. Und dann hat man ja wie auch nicht der Realität abgelegt, hey, wie läuft es denn normalerweise ab? Mhm.
Und es gibt ja ganz viele verschiedene Formen von Pornografie, oder? Ich meine, es gibt ja auch Pornos, die anders produziert sind, wo Themen anders sind, wo vielleicht auch Frauen eher schauen würden, wobei ich weiß gar nicht, was die Fakten sagen, weißt, ob die nicht auch einfach die Mainstream-Pornos schauen. Gerade dort wird ja wirklich einfach vieles vermittelt, wo mit der Realität ja wenig zu tun hat. Ich muss immer Was ich mir dich denke, Werner, du hast mal gesagt, Pornos sind zum Teil wie James Bond-Filme, oder?
Mhm. Ja, genau. Da wird mit Stunts, mit Medikamenten angeholfen, da wird zusammengeschnitten von Teilrealitäten zu einem Ganzen. Also, das hat nichts mit quasi der. Normal ist wieder ein schwieriges Wort, aber so mit der normalen Paarsexualität.
Ja, mit der gängigen,
üblichen. Ich würde sogar sagen, mit der gesunden Paarsexualität. Mhm. Oder? Weil, was ja auch oft ist, ist dann so bei diesen Pornos so, zack, und dann ist die Lust da und die können sofort. Und dann, ich sage jetzt mal, gesunde Paarsexualität, die Sexualität von viel früher an, bevor das Paar nackt ist, das von da, dem, was sie eben zusammenhocken und miteinander in Kontakt kommen. Mhm. Sei es bei einem Film oder am Samstagmorgen im Bett.
Genau, wenn du von gesunder Sexualität redest, meinst du wahrscheinlich einfach die ganze Breite, die es halt gibt, oder? Ich meine, es gibt ja Leute, die machen einen Quickie irgendwie im Gebüsch, wie sie Lust haben drauf, gerade jetzt, und andere, die irgendwie am Morgen ganz langsam, also einfach so der ganze Range.
Ja, und eben auch die ganze Entwicklung von wie kommt Lust auf bei einem Langzeitpaar. Ja. Bei Langzeitbeziehungen ist es halt selten so, dass jemand findet, so, jetzt lasse ich das runter und dann geht es los. Mhm. Sondern das entwickelt sich langsam durch Berührung, durch das Gespräch, durch den Kontakt miteinander.
Mhm. Was hat bezüglich Porno, das, was du vorher immer angesprochen hast, es gibt ja Pornofilme, die quasi extra für Frauen produziert worden sind. Und es schauen ja viele Frauen auch die quasi für Männer produzierten Pornos. Und was dort auffällt, ist einerseits, es hat mehr Geschichte drin, also es gibt eine Vorgeschichte, es wird mehr geredet, es ist mehr auch über das Gehören, nicht nur das Visuelle, weniger explizite Geschlechtsteile in Grossformat, Aufnahmen etc. Also es gibt schon Unterschiede, wo man versucht, so den speziellen Bedürfnissen nachzugehen. Wie der Mainstream-Porno ist für Männer konzipiert worden, oder? Das, was am besten funktioniert bei den Männern.
Aber nur mal die Frage, die mich vorher schon verfolgt hat, oder quasi, die ich vorher schon im Kopf hatte, ist, das muss doch irgendetwas machen, oder? Also wenn du so eine Bilderflut im Kopf hast und das regelmäßig hast, oder ganz viel von diesen Bildern, ganz viel Tempo, ganz viel Intensität und dann in der Regel die Masturbation, ja, wahrscheinlich auch nicht so ist, dass man sich irgendwie sanft streichelt und dann reinkommt, sondern das ist ja in der Regel dann mit gutem Druck und viel schnell und so. Aber das macht doch irgendetwas mit unserem Hirn, oder? Also weißt, was kickt einem dann noch in einer Paarsexualität, wenn quasi auf dem Bildschirm ganz schnell, weiss auch nicht, vier Leute gleichzeitig in alle Öffnungen, die sie finden, und dann ist da so ein normaler Mann, eine normale Frau, die da im Pischi am Morgen verwuschelt da liegt. Also was kickt, da frage ich mich wirklich, wo findet man denn noch den Kick?
Also die Lust ist ja auf sehr unterschiedlicher Ebene. Und in dem Moment haben wir es nur visuell und auditiv. Mhm. Und du schmeckst nichts in dem Moment von deiner Person. Du spürst Berührungen nicht. Und du hast auch keine Beziehung zu diesen Personen. Und auch dort, da kannst du überall auch Lust drin finden. Und kannst in Anführungszeichen den Kick finden oder den Aufbau von der Lust. Mhm.
Also umso breiter, dass quasi die Sexualität entwickelt wurde, ist im Laufe des Lebens, umso weniger problematisch ist das, dass man sich einmal einfach nur auf etwas fokussiert. Also in der Beratung erlebe ich oft, dass Männer sagen, sie stellen sogar den Ton noch ab, also wo dann nur quasi Bilder brauchen für die Erregungssteigerung. Mhm. Aber wenn ich das andere kenne und auch geniessen kann, kann ich das eine Ort holen und das andere an einen anderen Ort holen. Mhm. Also das ist durchaus möglich. Aber ist schon das Ausmaß kann es eben dann schon verändern, oder? Wenn mein Hirn etwas, was ich feststelle, ist, also Menschen, die sehr viel Porno konsumieren, die eigene Fantasie verlieren. Mhm. Und das ist natürlich schade, weil dort ist ein unglaubliches Potenzial.
Ja, da ist eine grosse Kreativität im Fußball. Aber ich würde gleichzeitig auch nicht Pornos verteufeln und sagen, ui, du schaust Porno, ui, jetzt ist vorbei in der Paarsexualität.
Nein, absolut. Ich habe vorhin, als ich da den Fall von Julia und Marco gehört habe, habe ich gedacht, also die haben ja offenbar zusammen guten Sex, oder? Was ja schon sehr fürs Paar spricht und auch der Pornokonsum so wie an einem anderen Ort tut. Mich tut es ja eher anders, wenn die keinen Sex mehr hätten miteinander und er würde die ganze Zeit Porno schauen. Das wäre nochmal eine andere Geschichte. Aber also da scheint auch noch anders möglich zu sein. Der Gedanke, den ich mehr hatte, ist so der von im Wissen darum, dass wir ja in unserer Solosexualität, wie unsere Sexualität sehr ausbildet und prägt. Und Pornografie ja einfach etwas ist, was sehr niederschwellig heutzutage kannst haben. Hätte ich jetzt Fantasie in meinem Kopf, dass das in dem Solosex wahrscheinlich immer ein bisschen ähnlich zu und her geht, oder? So.
Das ist sehr gut möglich. Und ich würde aber davon ausgehen, dass auch ohne Porno der Solosex nicht viel anders wird aussehen.
Mhm. Du meinst, mit der eigenen Fantasie würde auch immer, also da würde man nicht mehr ausprobieren?
Unter Umständen, aber es muss nicht sein. Mhm. Also gerade Männer, das höre ich sehr oft, sind sehr effizienzorientiert, dass es möglichst schnell geht. Das kommt ja auch darauf an, wieso mache ich Selbstbefriedigung? Ist das für Entspannung oder Langweile oder zum Einschlafen? Mhm. Also sehr zielorientiert und alles, was eigentlich zu viel ist, wird weggelassen.
Mhm. Für mich ist der Pornokonsum manchmal auch einfach wie zu McDonald's gehen. Ja, du hast Hunger, du willst schnell etwas im Magen haben, du gehst schnell vorbei, hast etwas, und gut ist. Effizient.
Ja, es funktioniert und ist effizient.
Genau. Mhm.
Mhm. Und wenn Frauen Porno schauen, was ist dort auch effizient und auch wie McDonald's? Oder
die einen, ja.
Eher wie Tibitz?
Nein, die einen auch, sehr effizienzorientiert. Ja. Auch dort kommt es wieder darauf an, was wollte ich eigentlich erreichen oder im Solo-Sex. Geht es mir um den Genuss, um ein Erlebnis, dann nehmen sich Menschen mehr Zeit, Männer wie Frauen. Will ich eben etwas, ich komme gestresst heim und ich will möglichst schnell oben runterkommen und nutze für das Pornografie oder Selbstbefriedigung grundsätzlich. Dann geht es um Effizienz.
Mhm. Dann geht es um einen schnellen Stressabbau, um wieder entspannen können. Und dann ist es ein anderer Konsum. Und sonst ist es halt eher das Drei-Gänge-Menü, oder? Wo ich sage, ich will das geniessen, ich will mir da Zeit nehmen, ich will das kochen.
Ja. Mhm. Und das ist ja völlig okay. Wer will schon jeden Tag einen Fünf-Gänger essen?
Ja. Nein, oder? Voll. Ja, also. Ja. Ich habe mich nur gefragt, weißt, ich bin mehr noch so an dem Ort, wie entwickelt mir Sexualität und wie entwickelt mir eine lustvolle Sexualität? Und weil ich davon ausgehe, dass wir ganz viel von dem mit uns selber machen, frage ich mich dann, wo entwickelt man denn die anderen?
Mhm. Nachher in Paarbeziehungen.
Mhm. Wenn du Glück hast.
Wenn du Glück hast, ja.
Genau.
Ja. Ja, in der Paarbeziehung. Vielleicht gibt es auch Leute, die es in der gekauften Sexualität zuerst mal erleben. Auch das gibt es. Mhm. Ist vielleicht nicht der Norm, aber ist auch eine
Option. Wo man dann eine langsame oder eine andere Art von Sexualität würde kennenlernen würde. Das ist ja auch, ist das nicht auch eher Effizienz?
Kommt darauf an, wo du den Service beziehst.
Ja. Das stimmt, ja. Das
und,
stimmt.
Und was du bestellst. Du kommst das über, was du bestellst. Mhm.
Weil ich frage auch so genau, weil das ist etwas, das ist das, was ich ja häufig erlebe, wenn Paare zu mir kommen und über Sex reden und unzufrieden sind mit ihrer Sexualität, ist es meistens das, oder? Sehr mechanisch, sehr schnell, von Seiten des Mannes mehrheitlich, wenig Vorlauf. Also da scheint's, aber vielleicht ist das ja auch ein Mythos, gell, dass das irgendwie, dass das einen Zusammenhang hat.
Ja, also da gibt es verschiedene Untersuchungen, die das versuchen, wie zu erklären. Aber aus meiner Praxiserfahrung höre ich das oft, dass die Frauen mehr Zeit brauchen zum Einsteigen. Also ein Vorspiel brauchen, das Verführen, ein Flirten, einen langsameren Einstieg, um in die Sexualität einsteigen als Männer. Aber es gibt bei beiden Geschlechtern oder bei allen Geschlechtern gibt es alles. Also es ist immer ein bisschen gefährlich, von sagen, die einen so, nee. Die anderen.
Es ist wirklich gefährlich, weil ich auch schon Frauen hatte, die gefunden haben, so, und jetzt los, und ja, mach natürlich. Mal. Und der Mann so, oh nein, ich bin noch nicht bereit, mach mal, ich will sonst ein bisschen kuscheln.
Das stimmt, habe ich auch schon gehabt, aber es ist trotzdem die Verteilung, wenn ich sie jetzt müsste, ist sie anders, oder, in der Regel. Und mehr Zeit brauchen, tönt so wertend, finde ich, weil das ist ja vielleicht einfach anders entwickelt. Das ist ja ein anderer Zugang. Ich finde nicht, dass es wie ein Brauchen ist, sondern vielleicht ist es ja auch ein sich nehmen, ein so wählen, ein schöner finden.
Mhm. Also ich will das überhaupt nicht werten. Ja, ja. Man könnte auch sagen, wenig Zeit brauchen ist genauso wertend. Genau. Aber es ist mehr der Versuch, zu beschreiben, wo, also die Themen, die Paar im Thema Sexualität, Paarsexualität mit in Beratung bringen. Mhm.
Jetzt sagt ja Julia, der ist pornosüchtig. Finde ich nach einmal gesehen noch schwierig. Also, weißt, sie weiss ja nicht, vielleicht hat sie ja nachgefragt. Aber ab wann ist es schwierig. Ab wann wird das problematisch? Ab wann kann man sagen, Pornokonsum ist tatsächlich ein Problem oder ein Süchtigungsverhalten oder das, was man braucht, um den ganzen Stress abzubauen? So.
Also es gibt unterschiedliche Faktoren, die man da, glaube ich, identifiziert hat. Einer davon wäre, dass sich der Konsum immer mehr erhöht und ich mit der Zeit auch andere Lebensaktivitäten wie keinen Platz mehr habe, also ich weniger Freunde besuchen oder zu spät zur Arbeit kommen oder eben auch an der Arbeit muss konsumieren, weil es gar nicht mehr anders geht. Das ist sicher ein Hinweis darauf. Ein weiterer wäre auch, wenn ich dann eben nur noch könnte so leben und nicht mehr könnte in der Paar-Sexualität leben. Ich habe auch schon mal eine Situation gehabt, wo jemand gefunden hat, ja, ich tue es dann auch während der Paar, Sexualität, muss ich das weiter sehen und das den Input haben, dann wird es wie sehr starr und unflexibel. Da würde ich sagen, da gibt es einen Leidensdruck, was für euch schwierig macht.
Genau, also quasi die Abhängigkeit, ohne die Bilder nicht mehr können, sexuelle Erregung oder allenfalls einen Orgasmus zu haben. Und eins Stichwort wäre für mich Steuerungsfähigkeit. Also solange ich die Möglichkeit habe, mich zu entscheiden, ja, ich will oder nein, ich will jetzt nicht, kann man sagen, ist man dort im grünen Bereich.
Wenn es weiter flexibel ist, oder? Mhm. Ja.
Also wenn es nicht total eng wird, wenn man noch andere Möglichkeiten hat und wenn es keine sozialen Folgen hat, mehr oder weniger, wie ich kann nicht zur Arbeit, ich komme ein finanzielles Problem über, weil ich weiß nicht, was bezogen habe, wo ich nicht mehr zahlen kann. Genau. Also,
ja, wie also OnlyFans ist das Thema, oder? Das ist eine Plattform, wo man auch durch die Leute zahlen, wo dann Pornos die Hause selber machen und man das geht zahlen. Und es gibt Leute, die da in den Schuldenfallen reinkommen.
Oder es hat Auswirkungen in der Paarsexualität. Das kann es auch geben, dass dann so viel Selbstbefriedigung gemacht wird auf der einen Seite, dass quasi wie die sexuelle Energie fehlt, um noch in der Paarsexualität auch aktiv zu sein. Mhm.
Wie ist denn das eigentlich mit Paar, die miteinander gleich, also zusammen Pornografie konsumieren? Das gibt es ja auch.
Das gibt es auch, ja.
Wie, was weiss man von denen?
Dass es in der Tendenz eben stärkend ist. Also das haben auch die Studien gezeigt. Und ich erlebe es auch in der Praxis, dass es Paar gibt, die sagen, das schauen wir zusammen und wir finden das auch schön oder auch erregend. Wie erlebst es du für dich, Werner?
Ja, das erlebe ich auch. Was für mich dort einfach die grosse Frage eigentlich ist, wie entscheidend ist da der Pornokonsum? Weil ich habe den Eindruck, die Paar, die haben auch sonst eine bessere Kommunikation über die Sexualität, ja, unabhängig, ob sie jetzt noch gemeinsam Porno schauen oder nicht.
Also. Mhm, ja, also dass das Leute sind in der Regel, wo eh schon gestaltete Sexualität haben, die miteinander darüber reden, das finde ich lesen, das finde ich nicht lesen, und dass das einfach dann eine Spielform ist von dieser Sexualität.
Genau.
Okay. Gut, jetzt Julia und der Marco. Die kommen zu uns. Oder was können sie, also was können sie machen? Also was würden wir jetzt sagen oder was können sie machen? Wie würden wir ansetzen? Was sind die Möglichkeiten für die zwei?
Ja, da gibt es sehr viele unterschiedliche Ansätze. Einer von denen ist zu der Verletzung gehen bei ihr und die mal anschauen. Mhm. Und dem, wie es Plätzchen geben, dass die Platz haben in der Beziehung, weil im Moment hat sie das Gefühl, hey, eigentlich siehst du meinen Schmerz nicht, du tust den einfach bagatellisieren, du tust den, sag ich doch normal. Mhm. Aber es geht gar nicht darum zu sagen, ob es normal ist oder nicht, sondern es geht darum zu sagen, hey, ich sehe, es hat dich verletzt.
Mhm. Genau. Dort, bei dieser Verletzung mal den genau Raum geben und auf Seite von Marco eben Verständnis und quasi die Empathie versuchen anzubringen, dass er das kann ausgelöst hat, selbst wenn er das völlig normal findet.
Wie tut man das anbringen, dass der Empathie anbekommt? Wie setzt man da an?
Genau, woher nehmen, wenn man es nicht hat?
Wie tust du ihm das einpflanzen?
Ja, ich würde ihm das nicht einpflanzen.
Das kannst du unter Druck werden.
Nein, ich würde versuchen, dass er ihr nochmal versucht, anders zuzuhören, wenn sie beschreibt, wie es ihr geht. Also er das wie nochmal anders kann wahrnehmen, anders kann allenfalls einordnen, rückmelden, was gehört er wirklich von ihr, ohne als sein eigenes Programm, das im Hintergrund ja läuft, den Raum einnimmt, dass er wirklich bei ihr mal einen Moment kann verweilen und so auf diese Art.
Ja, also ich würde auch bei der Julia angehen und schauen, wie kann sie das so ausdrücken, dass er es nachvollziehen kann. Mhm. Oder was, wie weggehen von der Sexsucht und mich an so, hey, aber was hat es jetzt mit dir gemacht, dass du es siehst? Mhm. Wo hat es weh gemacht? Wieso hat es weh gemacht? Was hast du für Bilder im Kopf oder für Bewertungen, die dazu führen, dass es weh gemacht hat? Mhm. Und nachher, wenn die Empathie da ist, und dann würde ich immer einen weiteren Schritt an dich mal fragen, ja, und redet ihr über Sex?
Mhm.
Also was mir auffällt, ist, dass ihr sagt, und das ist die Erfahrung, die ich mache, ist, über Sexualität redest du so wie über alles andere auch. Oder? Also du tust erzählen, wie es sich für dich anfühlt, was es mit dir macht, und die andere Person versucht, wie nicht irgendwie da hineinzugehen, mein Gott, ich habe etwas falsch gemacht, sondern versucht einfach nur zu hören, was die andere Person sagt, die Informationen, die sie bekommt, und so dort passiert Empathie. Also es ist wie bei jedem anderen Thema auch. Oder? Es ist am Schluss, geht es gar nicht so um den Porno, der ist einfach der Auslöser, sondern es ist viel mehr einfach, es ist eigentlich eine Paargeschichte, die da läuft zwischen diesen zwei.
Ja, genau. Sexualität findet ja nicht außerhalb der Beziehung und wie die Beziehung sonst funktioniert statt.
Ja, und im besten Fall können sie irgendwann so gut über Sexualität reden, als würden sie darüber reden, wie sie im Mikro oder im Coop sind, gehen einkaufen.
Genau. Und das wäre meine nächste Frage gewesen, was hätten die zwei können machen, damit es nicht zu so einer Katastrophe kommt in der Paarbeziehung? Was ist so das Präventionsprogramm als Paar?
Finde ich jetzt nicht ganz einfach zu beantworten. Mhm. Der erste Impuls ist, zu sagen, ja, redet doch einfach drüber. Mhm. Das kann aber ja auch zu schwierigen Situationen führen, wenn man darüber tritt. Also es ist nicht so einfach der also immer gut funktionierende Handlungsanweisung. Also man muss auch ein bisschen lernen, wie rede ich über den, wenn es schwierig wird für mich, über etwas zu reden, oder?
Ja, wenn man einfach so sagt, ja, mit Kommunikation verbessern, das ist so der Standard, wenn sie einfach besser machen.
Das ist immer Kommunikation.
Ich muss lernen, wie ich in dem unsicheren Thema mit dir wieder sicher werden kann. Und das ist das, was so anspruchsvoll macht, dass man es gar nicht erst will ansprechen.
Ja, und was sehr oft sichtbar wird, ist, als viele Menschen eigentlich gar nicht so gut Bescheid wissen über ihre Bedürfnisse in dem Thema. Also es wäre wie zuerst eine Entdeckungsreise, ja, was sind eigentlich meine Bedürfnisse im Thema Sexualität? Und dann fällt es mir ja einfacher, allenfalls aus meiner Welt zu berichten.
Also zusammengefasst eigentlich so, dass es ja wie auch sonst überall, oder? Das Thema ist, zuerst bei dir schauen, was will ich, wo bin ich und was brauche ich, dann miteinander in einen Austausch kommen, wie in jedem anderen Thema auch, oder? Einfach im Sex auch. Und dann von dort aus wie schauen, was wollen wir nicht und was wollen wir zusammen und was wollen wir je einzeln und wo sind unsere Red Flags. Okay.
Ja, also mir kommt da so, es gibt manchmal so Personen, die sagen, hey, also ich habe schon Personen begleitet im älteren Alter, die sagen, ich habe eigentlich noch nie guten Sex gehabt. Und dann bin ich wieder Single gewesen und dann bin ich daten und dann hat mich die Person gefragt, ja, was willst du denn? Und dann haben sie gefunden, ja, hey, was gibt's denn?
Was
ist denn da überhaupt für ein Buffet, wo mir zur Verfügung steht? Und ich will zuerst mal herausfinden, was gibt's denn überhaupt, wo ich da könnte auswählen?
Okay. Ja, was nehmt ihr denn mit heute? Was ist so, was findet ihr, ist so eine Rosine oder ein wichtiger Punkt, den ihr gerne herausheben
wollt? Was ich in dem Thema herausheben will, ist Thema Pornografie weder total verteufeln noch hochjubeln als super Sache, sondern versuchen, wie mit vielem anderen, einen guten, möglichst entspannten Umgang zu finden damit.
Ich nehme vor allem auch mit, dass wir auch die Verletzung anschauen müssen und dass die Verletzung einen Platz braucht und dass dann das eben auch der schöne Weg ebnet in das Potenzial, das er hat, wo wir uns drin entwickeln können.
Ich habe meine Rosinen eigentlich schon gebracht. Gell? Für mich ist es wirklich so der Punkt von behandelter Sexualität und Spielformen davon und Bedürfnis wie alles andere auch, oder? Gut. Danke vielmals für die angeregte Diskussion, Werner.
Danke dir immer, auch dir, David.
Danke euch beiden.
Dir auch, David. Danke vielmals. Alle weiteren Informationen findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Seid Inma Bidal.
Das ist ein Podcast von der Paarberatung und Mediation im Kanton Zürich, einem öffentlichen Kompetenzzentrum für Paarbeziehungen. Weitere Informationen gibt es auf paarberatung-mediation.ch. Ihr findet uns auf Instagram unter Paarimpuls und auf Facebook und LinkedIn unter Paarberatung und Mediation im Kanton Zürich.